Allmählich geht es auf die Zielgerade auf dem Highway 1. Aber es sind noch ungefähr 500 Kilometer bis zur mexikanischen Grenze. Denn in dieser Staffel will ich mit dem Rad einmal die komplette Westküste runterfahren. 3000 Kilometer auf Amerikas Traumstraße am Pazifik. Und die schlängelt sich jetzt für eine Weile erstmal weg von der Küste durch Weinberge und braune Hügel. Erst nach Lompoc und dann weiter nach Dänemark.
Solving was settled in 1911 by Danish settlers. Kind of found this area was good for agriculture and dairy farming.
Das ist Thomas Bergholm, Bäcker in dritter Generation. 1951 kam sein Großvater aus Dänemark und hat Bergholms Bakery in Solvang eröffnet. Der Ort wurde 1911 von dänischen Siedlern gegründet, weil die Gegend hier gut für Ackerbau und Milchviehhaltung war. Thomas ist busy, knetet in Fließbandgeschwindigkeit kleine runde Zimtkekse für den beliebten Cookie Tub mit 9 verschiedenen dänischen Butterkeksorten im Plastikeimerchen. Solvang ist eine Touri-Falle, aber auf sehr charmante Weise. Es gibt Fake-Windmühlen, Fake-Fachwerk, ein Hans-Christian-Andersen-Museum, eine Skulptur des dänischen Meisterautors und natürlich eine Replika der kleinen Meerjungfrau aus Kopenhagen. Das reicht, um Solvang zur Danish Capital of America zu machen und jährlich mehr als 1 Million Besucher anzulocken. Und die kommen auch wegen der leckeren, gefüllten Plunderteilchen, die in Amerika Dänisch heißen, obwohl das Rezept ursprünglich von österreichischen Bäckern nach Dänemark gebracht worden war.
It's kind of like the technique of rolling the butter and the dough together, like laminating it. So we call it, and then when you cut them and fold them, it comes out to about 27 layers of butter and dough.
Es müssen genau 27 Lagen Butter und Teig sein, gefaltet und anschließend gefüllt mit Quark, Früchten, Schokolade oder Nüssen. Nur dann ist es ein echtes Danish. Klar, probiere ich und setze die dänischen Plunder umgehend auf meine virtuelle Liste für bestes Soul Food gegen fiese Hungeräste beim Radfahren. Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur 4. Staffel 50 States, der Amerika-Podcast. Heute Folge 27, Kalifornien, The Golden State, Teil 3, durch Southern California bis ans Ziel, die mexikanische Grenze. Der Highway 1 wird jetzt zum El Camino Real. Der historische Pfad verbindet über eine Strecke von knapp 1000 Kilometern die 21 alten spanischen Missionen zwischen San Diego im Süden und San Francisco im Norden. Die in Santa Barbara wurde 1786 von Franziskanern gegründet und sollte die hier lebenden Chumash-Indianer bekehren und zu vollwertigen Mitgliedern der spanischen Kolonialgesellschaft machen. Heute ist die Mission noch immer eine aktive Kirche mit Kloster- und Museumsladen zwischen Santa Ynez Mountains und dem Pazifik. Ich biege auf den von hohen Palmen gesäumten Radweg am Strand, fahre weiter, erst nach Ventura, dann nach Oxnard und einen Tag später Malibu. Dann Santa Monica mit dem Pier, wo die berühmteste Straße von allen endet, die Route 66. Ein Schild auf den verwitterten Planken markiert das Ende. Und 25 Kilometer Luftlinie von hier liegt mitten in den Santa Monica Mountains eine der größten Ikonen Amerikas. Ach was, der ganzen Welt.
So, we're at the top of Mount Lee. Downtown LA is in our view. To our left, we have the Griffith Observatory over there. We have Mount Hollywood to our left. We can see the Pacific Ocean, we can see Santa Monica, we can see Catalina Island, we can see San Pedro, we can see downtown Hollywood.
Das ist Jeff Zarinem. Wir stehen auf Mount Lee, einem 500 Meter hohen Hügel mit der besten Aussicht auf die Stadt der Engel. Aber deswegen bin ich nicht hier.
It's a steep hill. It's about a 45 degree angle. You're wearing the right kind of shoes, which is good. So clothes, you followed our instructions. If you want, you can follow me. I'll go down first, give you a little pointers, and we'll head down to the sign.
Let's do it.
Okay, man. Let's do it.
Jeff und ich müssen uns an einem Seil festhalten und vorsichtig den steilen Hügel hinuntersteigen, um dahin zu kommen, wo alle hinwollen, aber kaum einer darf. Das Hollywood Sign.
So, Dirk, here you are.
Holy. This is a dream come true.
This is a dream come true. Make sure you...
Can I touch it?
Yeah. You have permission to touch it.
Oh, man.
So, are you absorbing all the films of history?
Wow.
Isn't this cool?
It is amazing.
Now look, so we're standing at the base of the... Which one is this? This is the L.
Uh-huh.
The first L.
Mir verschlägt es fast die Sprache. Wir stehen zu Füßen des ersten L im Hollywood Sign. Und das geht nur, weil Jeff der Chef des Hollywood Sign Trust ist. Der kümmert sich darum, dass das Wahrzeichen von L.A. bestens in Schuss bleibt.
The Hollywood Sign was originally built in 1923, but it was made from telephone poles. It was made basically out of wood and tin panels. And a lot of cabling to keep it upright. It was designed to only last about 18 months. It wasn't torn down after 18 months. It kept going until about 1949, when it was just falling apart.
Das Hollywood Sign ist inzwischen 100 Jahre alt. Ursprünglich gebaut aus alten Telefonmasten, Blech und jeder Menge Kabeln zum Verankern. Eigentlich sollte es nur anderthalb Jahre halten. Als Werbung für einen Immobilieninvestor, der 450 Parzellen in seinem Hollywood Land verkaufen wollte. Aber es kam so gut an, dass es auch danach noch stehen blieb. Wind und Wetter haben dem Hollywood Sign über die Jahrzehnte ordentlich zugesetzt. 1949 musste es restauriert werden, 1978 dann komplett erneuert.
So a fundraiser was put on by Hugh Hefner at the Playboy Mansion. Back in 1978, and the gimmick was is that, you know, celebrities or whoever wanted to purchase a letter for about $27,000, because the whole project cost was about $270,000 back then, $250,000. So they raised the money by selling each letter.
Hugh Hefner, der Playboy-Boss, hat den Fundraiser für das neue Hollywood Sign damals organisiert. Die knapp 15 Meter hohen Buchstaben wurden verkauft an Promis wie Rocker Alice Cooper. Alle 10 Jahre muss das Zeichen neu gestrichen werden. Mit richtig teurer Farbe. Ein 4-Liter-Eimer kostet $150. Hollywood Sign White heißt die Farbe. Gibt's übrigens auch im Baumarkt, falls ihr eurem Gartenzaun mal einen glamourösen Anstrich verpassen wollt. Und Fun Fact, das Hollywood Sign hat auch eine deutsche Connection. Denn der Hausmeister kam ursprünglich aus Hamburg. Albert Kote.
Are you talking about the guy that would change the light bulbs? It's true. And the myth is that he lived in a shack behind one of the letters, which is not true. He lived in Hollywood Land and he would come up here and change the light bulbs.
Albert Kote musste die Glühbirnen wechseln, denn anfangs war das Hollywood Land Sign noch beleuchtet mit rund 3710 Watt Birnen. Die hielten aber im Schnitt nur knapp 500 Stunden. Eine Lebensaufgabe für Albert. Bis er keinen Bock mehr hatte.
The Hollywood sign was lit from December 8th, 1923 until for about 10 years. The lights went off in 1933, basically because of it was too hard to maintain. The structure was deteriorating and it was costly and I think he was tired of changing light bulbs.
Jeff und ich laufen vom L rüber ans Ende des Zeichens. Rechts von uns geht es steil in die Tiefe.
But this is probably the best view. And even standing here, you don't see the entire sign in its entirety, right? You're missing the H and the O.
Yeah.
But it's a spectacular view from up here. And it has become an iconic economic engine for this region. It's one of the reasons why people come to Los Angeles, come to Hollywood, and they come specifically to come and see the Hollywood sign.
Die Menschen kommen wegen des Hollywood-Sign nach L.A., sagt Jeff. So wie seine Eltern, als Immigranten. Die Mutter aus Deutschland, der Vater aus dem Iran. Auf der Suche nach dem amerikanischen Traum.
People come here, and even my parents, they come here to see what the American dream is about. And Hollywood is very much part of that. To me, it's a motivator. Every time I look at the Hollywood sign, I say, yeah, Jeff, you know, today's another day, and go follow your hopes and follow your dreams. And that's what it means to me, and it means the same thing to so many different people.
Weiter geht die Reise. Viel zu viele Ampeln in den Industriegebieten und Surf-Cities südlich von L.A. bremsen mich immer wieder. Ich fahre vorbei an Raffinerien, Müllhalden, Schrottplätzen, obdachlosen Camps auf dem Bürgersteig. Fuck you, ruft mir eine Passantin zu. Einfach so, ohne Anlass. Ein Autofahrer versucht mich von der Straße zu hupen und überholt dann rasant und ohne Abstand. Bei Camp Pendleton, einer der größten Militärbasen für Marinesoldaten der USA, werden Radfahrer aus Sicherheitsgründen auf die Autobahn umgeleitet. Es geht natürlich um die Sicherheit des Militärs, nicht die der Radfahrer. Und dabei ist Interstate 5 eine der meistbefahrenen Straßen in Südkalifornien. Der Seitenstreifen ist zwar breit genug, trotzdem werden die knapp 15 Autobahnkilometer für mich die stressigsten der gesamten Tour. Der Fahrtwind der Trucks droht mich jedes Mal beim Überholen in die Leitplanke zu drücken. In Oceanside muss ich die Interstate dann wieder verlassen, zum Glück. Rad und Knie haben gehalten. Jetzt sind es nur noch 100 Kilometer bis zum Ziel. Meine letzte Etappe. Stop and go auf dem Asphalt, Surfer im Meer. Kalifornien zwischen Klischee und Wirklichkeit. Encinitas, Cardiff, Solana Beach, Del Mar und dann San Diego. Traumstadt am Meer. Ich halte mich am Wasser, radle um die Bay am Flughafen vorbei zum Hafen, wo die Arbeiter in den Thunfischfabriken einst den Fang zu Dosenfisch verarbeitet und San Diego zur Tuna Capital of the World gemacht haben. Das ist lange her. In Sichtweite der alten Lagerhallen liegt ein Viertel, das sich vom Ghetto zum bunten Anziehungspunkt für Touristen gemausert hat.
I mean, it is just one of a kind place. Like, I don't think you can really find anything like it anywhere else. And even in the States, I think it's, you know, so authentically Chicano and so authentic, like, and just to San Diego too, because of, you know, maybe our proximity to the border and the history here and the struggle and the Chicano movement.
Das ist Alexandra Perez Dema. Und der one of a kind place, von dem sie spricht, ist Barrio Logan, das mexikanische Viertel. Dort an der Logan Avenue, der Hauptstraße, betreibt sie einen kleinen Geschenkeladen. Authentisch Chicano ist Barrio Logan, sagt Alexandra, und meint die Kultur der mexikanischstämmigen Amerikaner. Sie selbst ist in Cabo San Lucas in Mexiko aufgewachsen und 2007 hierher gezogen. Nach einer Ausbildung als Kunstschmiedin hat sie Schmuck entworfen und will jetzt mit dem eigenen Laden auch anderen lokalen Künstlern eine Plattform bieten.
We're in a vulnerable community. We're very close to, you know, downtown and gentrification is a real thing. And we don't have a lot of the resources and we don't own, you know, the property. And we're in a very desirable area and then you bring the artists and then other people see, wow, it's so cool, it's up and coming. And then they start moving in and then next thing you know, we get priced out and we can't afford it. And so for us to just making sure that we're creating safe spaces for our community is just really important so that we can continue to stay here.
Die Gegend hier ist extrem begehrt, sagt Alexandra. Die Downtown nicht weit weg und Gentrifizierung eine echte Bedrohung. Sie befürchtet, dass die Chicanos verdrängt werden von wohlhabenden Hipstern und Investoren, die das Viertel bald für sich beanspruchen könnten.
I think what we're trying to do here is keep it authentic and true to our roots and our ancestors and those who came before us.
Das Herzstück von Barrio Logan ist Chicano Park, nur ein paar Blocks von Alexandras Laden die Straße runter.
Chicano Park to us is sacred. It's like a wailing wall, like a Mecca for us here. You know, this is the only piece of land or space that we have that we can identify with and call our home.
Heilig wie die Klagemauer oder Mekka ist Chicano Park. Das einzige Stück Land, das wir noch haben und mit dem wir uns identifizieren können, sagt Hector Villegas, born and raised in Barrio Logan. Hector sitzt im Vorstand des Chicano Park Museum and Cultural Center. Vor allem aber ist Hector Künstler. Er malt Murals, riesige Gemälde auf Wände und Betonpfeiler. Mehr als 100 gibt es davon im Chicano Park. Einer der Gründe, warum Barrio Logan bei Besuchern so beliebt ist.
Well, murals are go way back, are part of our culture for thousands of years. If you go to different temples, ruins in Mexico, there's a bunch of murals in them that some survived, right? Some didn't, but we've been telling story through murals for a long time.
Murals sind seit Tausenden von Jahren Teil unserer Kultur, sagt Hector. Du findest sie schon in den alten Tempeln und Ruinen. Damit erzählen wir Geschichten. Wir schlendern die Logan Avenue runter zum Park. Vor den Läden flattern bunte Fähnchen im Wind. Es gibt Verkaufsstände, Restaurants. An einer Ecke wummern dicke Lautsprecher.
The reason this is a Mexican community is because you weren't allowed to live nowhere else in San Diego. So it was a residential racial covenant here up until the 1950s. So we're always constantly trying to stay relevant here, keep our community united. If we weren't united here, all this would have been gone. But the good thing is that our elders fought for this piece of land here, and if we wouldn't have this park, our community wouldn't be here. So this is the anchor. Chicano Park is the anchor for us to have this cultural hub here in San Diego.
Bis in die 50er Jahre durften Mexikaner nirgendwo anders wohnen in San Diego, sagt Hector. Und jetzt versuchen sie weiter zusammenzuhalten. Sonst wäre das hier schon längst verloren. Hector spielt auf den Bau der Interstate 5 und der Brücke nach Coronado in den 1960er Jahren an. Dafür wurden viele Wohnhäuser und Geschäfte in Barrio Logan abgerissen. Das Viertel verschwand unter einem Gewirr aus Betontrassen, getragen von wuchtigen Betonpfeilern. Als Ausgleich sollten die Bürger von Barrio Logan wenigstens einen Park bekommen. Die Bauarbeiten aber verzögerten sich und wurden schließlich ganz verworfen. Denn die Stadt wollte jetzt auf dem Gelände ein neues Polizeirevier bauen, mit jeder Menge Parkplätzen für Einsatzfahrzeuge. Da gingen die Bürger auf die Barrikaden und besetzten das Areal 12 Tage lang, bis Stadt und Staat nachgaben. Das war auch die Geburtsstunde der Murals im Chicano Park. Seitdem haben immer mehr Künstler den tristen grauen Beton als Leinwand genutzt. Hector hat inzwischen 3 Murals hier gemalt. Eines auf einer Wand des Toilettengebäudes und 2 auf Betonpfeilern.
These are the first 2 murals that they're small in size, but that I was able to paint here in the park. It's a big deal because people come from all over the world here.
Die Murals von Hector sind relativ klein. Aber das war eine große Sache für ihn, weil ja so viele Menschen hierher kommen. Das eine Gemälde heißt Mexicota und zeigt den Schild eines Kriegers in Herzform, geschmückt mit Federn, umgeben von den Farben Rot, Gelb, Weiß, Schwarz für die 4 Himmelsrichtungen. Der Name ist eine Fusion aus Mexican und Lakota, der größten Gruppe der Sioux-Indianer. Beide Völker haben viel gemeinsam. Sie sind Brüder, sagt Hector, wie auch die Ureinwohner von San Diego.
You know, right here, Chicano Park is Kumeyaay land. This is Kumeyaay territory here. And the only way you know about native people here in San Diego is if you go to a casino, right? But in this area, we're trying to embrace the Kumeyaay land and honor it and also connect with our Kumeyaay brothers and not just be, oh, this is Chicano Park, this is, belongs to us, but it belongs to all native people.
Es wird ein zäher Endspurt. Ich entscheide mich für die Fähre nach Coronado. Große Teile gehören zur Marinebasis von San Diego, Heimathafen der amerikanischen Pazifikflotte. Ich folge dem Radweg schnurstracks nach Süden. Plötzlich verliert der Vorderreifen Luft. Echt jetzt? Meinen einzigen Platten der gesamten Tour habe ich kurz vorm Ziel. Na gut, ich beeile mich mit dem Schlauchwechsel. Es wird ein Lauf gegen die Sonne, die sich viel zu früh zum Meer senkt. Ich zücke das Handy, um den kürzesten Weg zum Borderfield Park zu finden. Passiere Ställe für Pferde, Ranches. Irgendwann endet die Straße. Der Asphalt ist jetzt aufgerissen. Den Schlagbaum ignoriere ich, wie auch den verwaisten Checkpoint, in dem früher mal Eintritt kassiert wurde. Die letzten Meter fahre ich auf Sand. Dann sehe ich das Meer. Die Sonne ist gerade versunken. Ein weiß-grüner Border Patrol-Wagen vom Grenzschutz parkt am Strand. Sonst niemand, weit und breit. Möwen sitzen auf dem Grenzzaun, andere starksen durch den nassen Sand. Stoppschilder und rot-weiße Verkehrshütchen sollen verhindern, dass man sich dem Zaun nähert. Der Strand wirkt wie ein Todesstreifen. Auf der anderen Seite hingegen flanieren Menschen, unterhalten sich ausgelassen. Musik spielt, Kinder springen ins Wasser, bunte Häuserfassaden neben der riesigen Stierkampfarena von Tijuana. Palmen, Sonnenschirme. Mexiko lebt. Da möchte ich sein und feiern. Stattdessen endet meine Reise hier, wo der Grenzzaun bis ins Meer reicht. Unspektakulär, nüchtern. Radeln, essen, schlafen. Knapp einen Monat gab es für mich nichts anderes. Ich bin wehmütig, wie immer am Ende einer Reise. Vielleicht war es die letzte mit dem Rad. Mit Blick auf das überforderte Knie. Ich bin dankbar, dass ich die West Coast nochmal so erleben durfte. Entschleunigt, manchmal gebremst, dafür mit dem Blick für sonst Übersehenes. Es ist dunkel geworden. Das grelle Licht von Scheinwerfern auf ewig hohen Masten schneidet durch die Nacht, wirft die Schatten des Zauns auf den mexikanischen Sand. Ich schiebe mein Rad auf den brüchigen Asphalt, schalte die Beleuchtung an und fahre zurück nach Norden. Das war die letzte Folge unserer vierten Staffel 50 States. Wenn ihr Lust auf noch mehr Geschichten von Amerikas Westküste habt, kommt vorbei bei unserer Live-Tour, präsentiert von Bayern 2. Zu dieser Reise ist auch unser neues Buch erschienen. Es heißt West Coastin im National Geographic Verlag. Alle Infos unter dirk-rohrbach.com. Und auch in Staffel 5 wird es spektakulär werden. Dann steige ich vom Rad zurück in meinen Truck Loretta und fahre mit ihr und Wohnwagenanhänger Conway durch die Rocky Mountains. Von Colorado über Wyoming bis nach Idaho. Abonniert den Podcast am besten, dann erfahrt ihr als Erste, wann es neue Folgen gibt. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach, ist eine Produktion des Story-Teams für den Bayerischen Rundfunk. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen, gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf br.de/50states haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Ich bin Dirk Rohrbach. Bis ganz bald. Ich habe noch einen Tipp für euch. Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das hört ihr in 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet Host Viktoria Koopmann in jeder Folge ein spannendes und relevantes Thema. Und es geht natürlich auch immer wieder um die US-Politik. In 11KM zum Beispiel um den möglichen Einfluss von Taylor Swift auf die US-Wahlen und Transjugendliche, die in Florida für ihre Rechte demonstrieren. 11KM hört ihr von Montag bis Freitag ab 6 Uhr früh in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.